Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ich Ihnen gegen Ende des Mai-Monats noch schöne Gedanken und Impulse für die Verehrung Mariens vortragen darf. Die heilige Therese von Lisieux wird mit gutem Grund zu den größten Marienverehrern unserer heutigen Zeit gerechnet. Schon als kleines Kind hatte sie eine innige Beziehung zu Maria. Sie war nur nicht 4 Jahre alt, da baute sie zu Hause einen eigenen Maialtar auf und schmückte ihn mit Blumen und Kerzen. Als sie mit 10 Jahren schwer krank wurde und kein Arzt ihr helfen konnte, betete sie mit ihren Schwestern vor einer Marienstatue in ihrem Krankenzimmer. Es war am 13. Mai 1883, einem Sonntag, als sie durch das Lächeln Mariens geheilt wurde. Sie schreibt: Plötzlich schien mir die Mutter Gottes schön, so schön, dass ich nie Schöneres gesehen hatte. Ihr Antlitz atmete Güte und Zärtlichkeit. Was mir aber bis ins Innerste der Seele drang, war das bezaubernde Lächeln der seligen Jungfrau. Da zerstoben alle meine Leiden. 2 dicke Tränen entquollen meinen Augen und rollten über meine Wangen. Es waren Tränen ungetrübter Freude. O, dachte ich, die seligste Jungfrau hat mir zugelächelt. Wie bin ich glücklich! Von da an ging es wirklich aufwärts mit Therese und sie fand in 2 Tagen ihre Gesundheit wieder. Wenn Therese schon als Kind die Mutter Gottes sehr liebte, hatte das einen Grund in ihrer Familie. Sie hatte fromme Eltern, die beide einen großen Einfluss auf Therese und ihre Schwestern ausübten und die, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, am 19. Oktober des vergangenen Jahres in Lisieux selig gesprochen wurden. Ihre Mutter Zelli besuchte gern Wallfahrtsorte und zündete dort Kerzen an. Sie feierte die Marienfeste des Kirchenjahres und empfing nach ihren eigenen Aussagen viele Gnaden durch Maria. Durch sie fand sie auch ihren Mann und führte mit ihm eine Ehe ganz unter dem Schutze Mariens. Als sie an Brustkrebs erkrankte, machte sie eine Wallfahrt nach Lourdes. Aber sie wurde nicht geheilt, nahm gehorsam den Willen Gottes an. Todkrank schrieb sie in ihrem letzten Brief: Wenn die heiligste Jungfrau mich nicht heilt, dann, weil meine Zeit um ist und Gott will, dass ich mich anderswo als auf Erden ausruhe. Zu solchen Worten gehört ein großes Gottvertrauen, zumal sie noch 5 kleinere Kinder hatte. Auch ihr Vater Louis Martin war ein großer Marienverehrer, der oft ihre Heiligtümer besuchte. In seiner Wohnung stellte er eine Marienstatue auf, die er geschenkt bekommen hatte. Vor ihr fand das Morgen- und Abendgebet der Familie statt. Im Monat Mai wurde sie besonders schön geschmückt. Mit seinen Töchtern pilgerte er im Jahre 1887 an den Wallfahrtsort unserer lieben Frau von der Gnade, um für den Eintritt seiner Tochter Therese in den Karmel die Fürsprache der Gottesmutter zu erbitten. Am Nachmittag ihres Erstkommuniontages dürfte Therese für ihre ganze Klasse das Weihegebet an die seligste Jungfrau vorbeten. Man hatte sie ausgewählt, weil sie auf Erden keine Mutter mehr hatte. In ihrer Schulzeit trat sie als 13-Jährige der Marianischen Kongregation bei. Ihre große Vertrautheit zu Maria kam in ihrer Anrede Mama zum Ausdruck, die sie noch zärtlicher fand als das Wort Mutter. Mit Maria ehrte sie auch den heiligen Josef. So schreibt sie in ihrer Biografie Geschichte einer Seele: Ich bat auch den heiligen Josef, über mich zu wachen. Von Kindheit an hegte ich eine große Verehrung für ihn, die eins war mit meiner Liebe zur seligsten Jungfrau. Täglich sprach ich das Gebet: O heiliger Josef, Vater und Beschützer der Jungfrauen, bitte für mich. Als Therese sich an der Pilgerfahrt nach Rom beteiligte, um vom Papst den Eintritt in das Kloster der Karmelitinnen mit 15 Jahren zu erbitten, betete sie zu Beginn dieser Reise in der Pariser Wallfahrtskirche Maria vom Siege. Darüber schreibt sie: Mit welcher Inbrunst flehte ich Maria an, mich immerdar zu behüten und meinen Traum bald zu verwirklichen, indem sie mich im Schatten ihres jungfräulichen Mantels berge. Ich bat unsere liebe Frau vom Siege auch noch, alles von mir fernzuhalten, was meine Reinheit beflecken könnte. Ich wusste wohl, dass auf einer Reise wie dieser nach Rom ich manchem begegnen würde, das mich verwirren könnte, besonders da ich das Böse nicht kannte und fürchtete, es zu entdecken. Therese wollte also ihre Jungfräulichkeit und Reinheit mit Hilfe der seligen Jungfrau Maria bewahren. Wie recht Therese hatte, wenn sie um die Reinheit und den Schutz Mariens betete, zeigte sich auf ihrer Reise. Als sie in Bologna den Zug verließen, stand ein Schwarm von Studenten auf dem Bahnsteig. Einer von diesen packte Therese und hob sie mit seinen Armen in die Luft. Sie aber dachte an die seligste Jungfrau und warf dem zudringlichen Studenten einen solchen Blick zu, dass er sie gerne wieder losließ. Dies berichtete ihre Schwester Selin, die dies beobachtet hatte. Als Therese dann mit 15 Jahren in den Karmelitinnenorden in Lisieux eintreten durfte, wollte sie dort Maria immer ähnlicher werden. Sie war ihr Vorbild im Glauben, in der Liebe zu Christus, in der Einfachheit und Verborgenheit des Lebens, in der Nächstenliebe und im Leiden. Der Karmel hat sich von jeher als ein Marienorden verstanden und gab ihr dazu die beste Möglichkeit. Am Fest der Verkündigung an Maria ist sie in den Karmel eingetreten. Am Fest Maria Geburt des Jahres 1890 hat sie ihre ewigen Gelübde abgelegt, um Braut Christi zu werden, wie sie sagt. Ihr großes Vertrauen zu Maria kommt auch in einem Brief zum Ausdruck, den sie am 30. Mai 1889 an ihre Cousine schrieb, die erkrankt war. Ich hoffe, die seligste Jungfrau Maria heilt meine geliebte Cousine am letzten Tag des ihr geweihten Monats. Aber darum muss man beten. Ich habe so großes Vertrauen zu ihr. Fürchte nicht, du könntest die Mutter Gottes zu sehr lieben. Niemals wirst du sie genug lieben. Und Jesus freut sich darüber, weil sie seine Mutter ist. Alle ihre Sorgen und Nöte trug Therese der Mutter Gottes vor. So schrieb sie wiederum: Gerate ich in Sorge oder Verlegenheit, so wende ich mich schnell an Maria. Und immer, als die zärtlichste der Mütter, nimmt sie sich meine Sache an. Wie oft geschah es, wenn ich zu den Novizinnen redete, dass ich sie anrief und die Wohltat ihres mütterlichen Schutzes spüren durfte. Ihre Liebe zu Maria nahm auch dann nicht ab, wenn ihre Bitten einmal nicht erhört wurden. Sie gab sich dann völlig dem Willen Gottes hin und wusste, dass er alles recht macht. Einmal gesteht Therese, dass sie mit dem Rosenkranzgebet Schwierigkeiten hatte. Ich bin mir bewusst, ihn schlecht zu beten. Ich kann mich noch so sehr bemühen, die Geheimnisse des Rosenkranzes zu betrachten. Es gelingt mir nicht, meine Gedanken zu sammeln. Lange war ich untröstlich über diesen Mangel an Andacht. Jetzt betrübe ich mich weniger, weil ich denke, dass die Himmelskönigin meinen guten Willen sieht und sich damit zufrieden gibt. Ihre Liebe zu Maria geht so weit, dass sie einmal schreibt, sie wäre am liebsten ein Priester geworden, um über Maria predigen zu können. Wie gern hätte ich, so schreibt sie, Priester sein mögen, um über die allerseligste Jungfrau predigen zu können. Man sollte aber keine unwahrscheinlichen Dinge über Maria sagen, sondern ihr wirkliches Leben vor Augen stellen, wie es das Evangelium tut. Man errät leicht, dass ihr Leben in Nazareth einfach verlief. Die Gottesmutter soll uns als nachahmbar vor Augen gestellt werden. Sie ist wohl Königin des Himmels und der Erde, aber sie ist mehr Mutter als Königin. Aus aktuellem Anlass sei noch vermerkt, dass sie nicht Priesterin werden wollte, sondern Priester, also männlich geboren werden sollte. Hier erkennen wir die Eigenart ihrer Marienverehrung. Maria ist ein Vorbild für unser christliches Leben. Auch sie führte ein einfaches Leben in Nazareth, ohne Wunder und Erscheinungen. Sie lebte verborgen und tat ihre Arbeit mit Liebe. Sie glaubte an Gott und vertraute auf ihn in den Dunkelheiten und Schwierigkeiten ihres Lebens. Sie blieb immer demütig, trotz ihrer hohen Begnadung, und nahm auch die Leiden an, die Gott ihr schickte. Dies ist der kleine Weg der Heiligkeit, den wir alle gehen können. Wir brauchen keine großen Taten oder Spitzenleistungen vollbringen, um heilig und vollkommen zu werden, sondern sollen die kleinen Dinge unseres Lebens und unsere Begegnungen mit Liebe erfüllen. Maria hat das getan und Therese ist ihr hierin nachgefolgt. Umgekehrt kann uns die heilige Therese zu einem besseren Verständnis von Maria und zu einer größeren Liebe zu ihr hinführen. In ihrer Todeskrankheit der Tuberkulose schenkte ihr die Marienstatue viel Trost, die ihr schon als Kind zugelächelt und sie geheilt hatte. Wenn sie auch Gott oft nicht mehr erkennen konnte, Maria war ihr nie verborgen. In ihrem Sterben erhob sie noch einmal ihr Haupt und blickte auf eine Stelle über der Marienfigur. Vielleicht erblickte sie Maria, die kam, um sie abzuholen und ihrem Sohne zuzuführen, zum himmlischen Hochzeitsmahl. So beten wir auch im Salve Regina: Nach diesem Elende zeige uns, Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. Machen wir eine kleine Musikpause zur Besinnung. Im letzten Maimonat ihres Lebens, im Jahre 1897, schrieb Therese noch ein Gedicht über Maria mit 25 Strophen, gewissermaßen ihr marianisches Testament. Hierin drückte sie alles aus, was sie über Maria dachte. Bezeichnend ist der Titel dieses Gedichtes: Warum ich dich liebe, Maria. Erst in der letzten Strophe kommt sie auf ihre eigene Geschichte zu sprechen. Bald werde ich dich schauen, wo kein Schatten ist. Am Morgen meines Lebens hast du mir zugelächelt. Nun wird es Abend. Bitte lächle mir noch einmal. Ich möchte dieses Gedicht in der Prosa-Übersetzung des Jesuitenpaters Maximilian Breik Ihnen vortragen, der im Jahre 1994 am 5. Oktober verstorben ist und das Theresienwerk mitbegründet hat. Ich beginne mit der ersten Strophe und setze dann die anderen Strophen fort. Ich möchte singen, Mutter, warum ich dich liebe, warum dein so süßer Name mein Herz aufjubeln lässt, und warum es meiner Seele keinen Schrecken einflößen kann, an deine höchste Größe zu denken, wenn ich dich in deiner erhabenen Glorie betrachten würde, wie du den Glanz aller Seligen überschreitest, dann könnte ich nicht glauben, dass ich dein Kind bin. Ach, dann müsste ich vor dir, Maria, die Augen senken. Damit ein Kind seine Mutter liebhaben kann, muss sie mit ihm weinen und seine Schmerzen teilen. Du Königin meines Herzens, wie viele Tränen hast du vergossen auf fremdem Gestade, um mich an dich zu ziehen. Wenn ich dein Leben betrachte, wie es das Evangelium beschreibt, wage ich es, dich anzuschauen und mich dir zu nähern. Dann fällt es mir nicht schwer, mich als dein Kind anzusehen. Denn im Evangelium sehe ich dich sterblich und leidend wie mich selbst. Als ein Engel des Himmels dir anbot, die Mutter jenes Gottes zu sein, der durch die ganze Ewigkeit herrschen soll, sehe ich, welch staunenswertes Geheimnis, dass du dennoch den unaussprechlichen Schatz der Jungfräulichkeit bevorzugst. Und ich begreife, du unbefleckte Jungfrau, dass deine Seele dem Herrn lieber ist als seine göttliche Einkehr. Ich begreife, dass deine demütige und mild umfriedete Seele meinen Jesus umfängt, den Ozean der Liebe. Ich liebe dich und ich nenne dich die kleine Magd dieses Gottes, den du durch deine Demut entzückst. Diese große Tugend macht dich allmächtig. Sie zieht die heilige Dreifaltigkeit in dein Herz. sodann bedeckt dich der Geist der Liebe mit seinem Schatten. Und der Sohn, dem Vater wesensgleich, hat in dir Fleisch angenommen. Da die Zahl seiner sündigen Brüder sehr groß sein wird, muss man Jesus deinen Erstgeborenen nennen. O Maria, du weißt es, trotz meiner Kleinheit besitze ich wie du in mir den Allmächtigen. Doch wenn ich meine Schwäche sehe, zittere ich nicht, denn der Reichtum der Mutter gehört auch dem Kind. Ich bin dein Kind, o vielgeliebte Mutter. Deine Tugenden, deine Liebe, gehören sie nicht mir? Wenn die weiße Hostie in mein Herz niedersteigt, glaubt Jesus, dein sanftes Lamm in dir selbst zu ruhen. Du lässt es mich empfinden, es ist nicht unmöglich, auf deinen Spuren zu wandeln, du Königin der Auserwählten. Du hast den schmalen Weg zum Himmel sichtbar gemacht, indem du stets die schlichtesten Tugenden übtest. Maria, wenn ich bei dir bin, freut es mich, klein zu bleiben. Dann sehe ich die Eitelkeit der großen Dinge hienieden. Bei der heiligen Elisabeth, die deinen Besuch empfing, lerne ich, die brennende Liebe zu üben. Milde Königin der Engel, kniend höre ich dort den heiligen Gesang, der aus deinem Herzen quillt. So lehrst du mich, den göttlichen Lobpreis zu singen und mich zu rühmen in Jesus, meinem Retter. Deine Worte voll Liebe sind geheimnisreiche Rosen, welche die künftigen Jahrhunderte mit ihrem Duft erfüllen sollen. Große Dinge hat der Allmächtige an dir getan. Ich will sie bedenken, um ihn dafür zu preisen. Da nun der gute heilige Josef das Wunder nicht kennt, das du in deiner Demut verbergen möchtest, lässt du ihn jenem Tabernakel ganz nahe weinen, der die göttliche Schönheit des Erlösers verbirgt. O, wie liebe ich dein beredtes Schweigen! Es ist für mich süße und klangreiche Musik, die mir von der Größe und der Allmacht einer Seele spricht, die ihre Hilfe allein vom Himmel erwartet. Später in Bethlehem, o Jesus, o Josef, o Maria, sehe ich euch von allen Einwohnern abgewiesen. Niemand will arme Fremde in seiner Herberge aufnehmen. Der Platz ist für die Großen. Der Platz ist also für die Großen. So muss die Königin des Himmels Gott in einem Stalle gebären. O Mutter des Erlösers, wie finde ich dich liebenswert? Wie finde ich dich groß an einem so armseligen Ort? Wenn ich den Ewigen in Windeln gewickelt sehe und das schwache Schreien des ewigen Wortes höre, sollte ich wohl in diesem Augenblick, Maria, die Engel beneiden? Ihr anbetungswürdiger Herr ist ja mein geliebter Bruder. O, wie ich dich preise, die du diese göttliche Blüte auf unseren Ufern zur Entfaltung kommen ließest. Wie ich dich liebe, wie du die Hirten und Weisen anhörst und sorgfältig alles in deinem Herzen bewahrst. ich liebe dich, wenn du dich unter die anderen Frauen mischtest, die ihre Schritte zum heiligen Tempel hinlenken. Ich liebe dich, die du den Retter unserer Seelen, dem ehrwürdigen Greis, darreichst, der ihn in seine Arme schließt. Zunächst höre ich voll Freude seinen Lobpreis, doch bald bringen mich seine Worte dazu, Tränen zu vergießen, weil Simeon einen prophetischen Blick in die Zukunft taucht und dir ein Schwert der Schmerzen ankündigt. O Königin der Märtyrer, dieses Schmerzensschwert wird dir bis zum Abend deines Lebens das Herz durchbohren. Und sieh, schon musst du den Heimatboden verlassen, um der eifersüchtigen Wut eines Königs auszuweichen. Jesus schläft friedlich unter den Falten deines Schleiers. Doch Josef kommt, um dich zu bitten, augenblicklich aufzubrechen. Sogleich aber zeigt sich dein Gehorsam. Du brichst auf ohne eine Verzögerung und ohne Widerspruch. Im Lande Ägypten, so scheint mir, Maria, bleibt dein Herz inmitten der Armut dennoch fröhlich. Ist denn nicht Jesus die schönste Heimat? Was bedeutet dir schon die Verbannung? Du besitzest ja den Himmel. Aber in Jerusalem überflutet dein Herz sofort eine bittere Traurigkeit wie ein weites Meer. 3 Tage lang verbirgt sich Jesus deiner Zärtlichkeit. Ja, das ist nun gewiss die Verbannung in all ihrer Härte. Endlich erblickst du ihn und deine Liebe trägt dich hin. Du sagst zu dem herrlichen Kind, das die Gelehrten entzückt: Mein Sohn, warum handelst du in solcher Weise? Siehe, dein Vater und ich, wir suchten dich unter Tränen. Doch der Sohn Gottes, welch tiefes Geheimnis, antwortet der Mutter, die er liebt, der er die Arme entgegenstreckt: Warum suchtet ihr mich? An die Werke meines Vaters muss ich jetzt schon denken. Wusstet ihr das nicht? Das Evangelium zeigt mir Jesus zunehmend an Weisheit, wie er Maria und Josef unterworfen bleibt. Mein Herz offenbart mir, mit welchem Feinempfinden er seinen geliebten Eltern immer gehorcht. Jetzt verstehe ich das Geheimnis des Ereignisses im Tempel, den Tonfall in der Antwort meines liebenswürdigen Königs. Mutter, dieses Kind voll Güte möchte, dass du für die Seele, die ihn in der Nacht des Glaubens sucht, Vorbild seiest. Da der König der Himmel gewollt hat, dass seine Mutter der Nacht unterworfen war und der Angst des Herzens, ist es dann nicht ein hohes Gut, auf Erden zu leiden? O ja, in Liebe leiden, das ist das lauteste Glück. Alles, was er mir gab, kann Jesus auch wieder nehmen. Sag ihm, er möge niemals auf mich Rücksicht nehmen. Gerne kann er sich verbergen, und ich bin einverstanden, auf ihn zu warten, bis zum Tag ohne Untergang, wo mein Glaube erlöschen darf. Ich weiß, Jungfrau voll der Gnaden, dass du ganz arm in Nazareth lebtest und nichts weiter verlangtest, keinerlei Verzückungen, Wunder oder Ekstasen verschönten dein Leben. Du Königin der Auserwählten, die Zahl der Kleinen ist ja so groß auf Erden. Sie können ohne Zittern zu dir die Augen erheben, weil es dir gefiel, du unvergleichliche Mutter, auf dem gewöhnlichen Weg zu gehen, um sie zum Himmel zu führen. Während dieser traurigen Verbannung, meine geliebte Mutter, will ich mit dir leben und jeden Tag dir folgen. Jungfrau, wenn ich dich betrachte, tauche ich entzückt tief unter und entdecke in deinem Herzen die Abgründe der Liebe. Dein mütterlicher Blick verbannt alle meine Ängste. Er lehrt mich, wie ich weinen soll und wie mich freuen. Anstatt die Tage heiliger Feste zu verachten, willst du auch sie mit uns teilen und bist bereit, sie zu segnen. Wie du die Unruhe der Brautleute in Kana bemerkst, die sie nicht verbergen können, weil ihnen der Wein ausgeht, sagst du es in deiner Sorge dem Erlöser, Hilfe erhoffend von seiner göttlichen Macht. Zunächst scheint Jesus deine Liebe zurückzuweisen. Frau, antwortet er, was berührt das dich und mich? Aber im Grunde seines Herzens heißt er dich seine Mutter. Und sein erstes Wunder wirkt er für dich. Als eines Tages die Sünder die Lehre dessen hörten, der sie im Himmel aufnehmen möchte, finde ich dich, Mutter, mit ihnen auf dem Hügel. Irgendjemand sagte Jesus, dass du ihn sehen möchtest. Da zeigt dein göttlicher Sohn vor der ganzen Menge die Unermesslichkeit seiner Liebe zu uns und sagt, wer ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter, wenn nicht jeder, der meinen Willen tut? O unbefleckte Jungfrau, o zärtliche Mutter, du betrübst dich nicht, da du dies von Jesus hörst. Vielmehr freust du dich, dass er uns begreiflich macht, dass hienieden unsere Seelen zu seiner Familie gehören werden. Ja, du freust dich, dass er uns sein Leben mitteilt, die unendlichen Schätze seiner Gottheit. Wie sollten jene dich nicht lieben, dich nicht preisen, Maria, die deine Großmut uns gegenüber wahrnehmen? Wirklich, du liebst uns, wie Jesus uns liebt. Und du willigst ein, um unseretwillen ihm fern zu bleiben. Lieben heißt ja, alles hergeben und dazu noch sich selbst schenken. Du wolltest dies bekräftigen, indem du uns Stütze bleibst. Der Erlöser kannte deine unendliche Zärtlichkeit. Er wusste um die Geheimnisse deines mütterlichen Herzens. Zuflucht der Sünder, dir vertraute er uns an, um uns, nachdem er das Kreuz hinter sich ließ, im Himmel zu erwarten. Du zeigst dich mir, Maria, droben auf dem Kalvarienberg, aufrecht stehend und ganz nahe beim Kreuz, wie ein Priester am Altar. Um die Gerechtigkeit des Vaters zu besänftigen, opferst du deinen geliebten Jesus, den gütigen Emmanuel. Ein Prophet hat es von dir gesagt, du du trostlose Mutter, es gibt keinen Schmerz gleich deinem Schmerz. O Königin der Märtyrer, du bleibst in der Verbannung und verschenkst für uns freigebig alles Blut deines Herzens. Das Haus des heiligen Johannes wird deine letzte Heimstatt. Der Sohn des Zebedäus hat Jesus ersetzt. Dies ist die letzte Einzelheit, die das Evangelium berichtet. Von der Jungfrau Maria spricht es nicht mehr. Aber, geliebte Mutter, enthüllt nicht sein tiefes Schweigen, dass nunmehr das göttliche Wort selbst die Geheimnisse deines Lebens besingen will, um deine Kinder zu erfreuen und alle Auserwählten im Himmel. Bald werde ich diese süße Harmonie vernehmen. Bald werde ich hingehen, um dich im schönen Himmel zu schauen. Du, die du am Morgen meines Lebens kamst, mir zuzulächeln. Sieh, der Abend ist da. Ich fürchte den Glanz deiner höchsten Herrlichkeit nicht mehr, habe ich doch mit dir gelitten. Und nunmehr will ich, heilige Jungfrau, es auf deinen Knien singen, warum ich dich liebe, und auf immer wiederholen, dass ich dein Kind bin. Dies waren die 25 Strophen der heiligen Therese für und an Maria. Ich möchte schließen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einem Weihegebet an Maria, dem Sie sich alle anschließen können. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar. Und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Amen. Maria mit dem Kinde lieb,
uns allen deinen Segen gib.